Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 19. Juni und ich habe heute einen Gast zum Frühstück hier bei mir. Mit dem habe ich mich beim letzten Podcast unheimlich betrunken. Ihr dürft es niemals nachholen. Einen wunderschönen guten Morgen, Joel Gamsu.
Guten Morgen, wie schön wieder hier zu sein. Ohne Alkohol heute.
Ohne Alkohol.
Zur Frühstunde.
Fehlt dir was?
Mit dir nie.
Nein. Wir berauschen uns aneinander. Das machen wir auch schon seit Jahren, muss man sagen. Joel, du hast einen neuen Job. Darüber reden wir. GMD in Warschau.
Yes.
Aber ich würde gerne mit dir noch ein paar andere Themen vorher auch besprechen. Wir haben eben schon im Vorgespräch, habe ich dir gesagt, ich war auf einem Gesangwettbewerb. Der war in Riga, aber es gibt ja Gesangwettbewerbe überall. Und ich bin wiedergekommen und habe gedacht, verdammte Hacke. Da sind diese jungen Sängerinnen und Sänger, die sich mit Pailletten und Smoking auf die Bühne rollen, ja, und irgendwie ein Opernbild von Anno Dutze mal, von 1980 am liebsten Montserrat Caballé und Co. abgeben. Und ich frage mich, das ist jetzt die Zukunft der Oper. Erlebst du sowas Ähnliches auch, dass gerade junge Menschen ein unglaublich traditionelles Bild von Oper haben?
Ja, absolut. Ich würde es gar nicht als traditionell bezeichnen, sondern die tun mir eigentlich sehr leid, weil die jungen Leute können nichts für. Das ist das System, was ihnen die Vorstellung vermittelt, dass das die Erwartung ist. Und ich meine, wenn du 25 bist und du bist Sänger, du willst natürlich das geben, was gebraucht wird oder was gewollt wird, um vorzukommen, um eigentlich dich auf der Bühne verwirklichen zu können und was erzählen zu dürfen. Und es ist eigentlich unsere Schuld als Branche, dass wir den Leuten vermitteln, dass das die Parameter sind, nach denen sie bewertet werden.
Das ist tatsächlich das Interessante, ne? Dass genau das ja auch gesucht wurde offensichtlich. Also da sitzen Intendantinnen, Intendanten in der Jury, ja, und dann sieht man sozusagen, wer da auch gewählt wird und man denkt, okay, den hätte ich jetzt vielleicht nicht an Platz 1 genommen. Genau das scheint ja auch so eine Frage zu sein. Also ich frage mich zum Beispiel, warum sitzen da keine Dirigenten und Dirigentinnen in solchen Gesangwettbewerben?
Naja, und selbst die Leute, die da sitzen, haben eigentlich sehr widersprüchliche Erwartungen, weil einerseits die gleichen Leute stehen dann in irgendwelchen Pressekonferenzen und sagen, Publikum ist wichtig, neue Oper für junge Leute, moderne Inszenierungen, wir wollen in die Zukunft neue Werke schaffen. Und dann gleichzeitig merkt man, dass sie selber ganz viele Dinge gar nicht hinterfragen, die für die so selbstverständlich sind. Und letztendlich, ob es Dirigenten oder Castingmenschen oder Regisseure oder Intendanten, finde ich ziemlich egal. Es hängt immer mit der einzelnen Person zusammen. Was sucht ein Juror sozusagen oder was suchen wir als Publikum? Weil im Prinzip sind diese Leute Vertreter des Publikums letztendlich. Was kuratieren wir? Worum geht's uns? Was suchen wir? Und welche Art, wenn man das zynisch beschreiben will, Produkt, wenn man es weniger zynisch, welche Art Auftrag empfinden wir? Und dementsprechend, weil ich glaube, letztendlich dadurch, was wir auswählen, langsam kreieren wir auch eine Bewegung. Und wenn wir weiterhin diese Vorstellung bestätigen, indem wir Leute auswählen, die, ich würde es gar nicht traditionell sagen, weil letztendlich hat das auch mit falschen Prioritäten. Im Endeffekt, das Einzige, was wichtig ist, wenn du auf der Bühne stehst, ist, dass du was erzählst.
Aber jetzt sprichst du schon fast als GMD, ja? Das Lustige ist, wir kennen uns ja schon wirklich lange, ja? Also bevor du, glaube ich, noch in Bremen angetreten bist, absolut, als GMD auch. Und wenn man deine Karriere sozusagen zurückblickt, ja, ist ja das genau das Gegenteil und doch nicht. Du hast auch, glaube ich, bei Gesangwettbewerben teilgenommen und sogar gewonnen. Ja. Gleichzeitig bist du aber zu Giugini gefahren und hast da im Garten ungefähr gezeltet, um endlich irgendwie Unterricht bei dem zu kriegen. Ja. Also du hattest so Rock'n'Roll and Opera irgendwie in deiner Karriere. Voll.
Du, aber ich hab sehr, sehr viel gelitten dadurch und ich habe auch sehr viele Krisen und Brüche gehabt und ich sage mal, einen Weg, der viele Leute nicht gemacht hätten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht habe, weil es ist überhaupt nicht so heldenhaft, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt Kämpfer für die Kunst und die Integrität, sondern ich konnte einfach nicht anders. Ich bin, wer ich bin. Ich kann Musik nur aus einer heutige persönliche Überzeugung machen. Ich kann nicht pflegen von Tradition, Referenzen, was auch immer das bedeutet, herzustellen. Das kann ich gar nicht. Und deshalb hatte ich einfach wirklich oft, wo sehr viel Widerstand kam, weil ich hatte wahnsinnig viel Widerstand. Und mir wurde auch oft unterstellt, Dinge anders zu machen, nur um anders zu sein oder unkonventionelle Wege gehen, nur um unkonventionell zu sein, was absolut nicht stimmt. Ich konnte einfach nur aus meiner eigenen Überzeugung heraus schöpfen.
Diese Werbung unterstützt die Arbeit von Backstage Classical. Wir sprechen in der Branche ja aktuell viel über Relevanz, besonders in Bezug auf unser Publikum. Bestehende Besucherinnen und Besucher sollen enger gebunden werden, neue Zielgruppen erschlossen werden und man will für einen größeren Personenkreis wirklich interessant sein. Ja, und wenn das Themen sind, die auch euch, eure Orchester, eure Theater, eure Vorstellungen betreffen, dann schaut euch doch mal Future Demand an. Eine Software ist das für Orchester, Theaterbetriebe und Festspiele und ihr Herzstück sind die sogenannten Taste Cluster. Das ist eine Technologie, die nicht fragt, wer ein Ticket kauft, sondern warum Tickets gekauft werden. Future Demand basiert auf über 100 Millionen Ticketkäufen und mehr als 1000 Merkmalen. Also welcher Aspekt einer Produktion ist für wen relevant und was sorgt dafür, dass die passende Botschaft die richtigen Personen erreicht? Die Software von Future Demand definiert Zielgruppen und Ansprache für E-Mail und Abo-Kampagnen, erstellt vollautomatisch Social-Media-Kampagnen und liefert persönliche Veranstaltungsempfehlungen für jeden, der eine Website besucht. All das sind ja Aufgaben, für die eure Teams sonst vielleicht tagelang Daten wälzen müssten und selbst dann noch welche übersehen würden. Future Demand verspricht weniger Bauchgefühl, weniger Handarbeit und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, mehr Zeit für das, was wirklich zählt, euer Programm und euer Publikum. Die Staatsoper unter den Linden setzt bereits darauf, das Lucerne Festival, die Tonhalle in Düsseldorf oder das Theater in Freiburg. Ja, und 100 weitere Veranstalter von der kleinen Regionalbühne bis zum großen internationalen Haus. Also guck doch mal vorbei und finde heraus, wie Future Demand auch dir helfen kann. Besuch einfach future-demand.com/backstage. future-demand.com/backstage. Das habe ich ja wirklich auch beobachtet. Also da steht dieses System Oper ganz oft, ja. Also mit all seinen Teilen, mit all seinen geregelten und traditionell übermittelten Formen, ja. Also vom, Achtung, jetzt kommt ein Wort, was du liebst, Dramaturgen, ja, bis zu Intendanten und ich weiß nicht, was es da alles für
Gewerke gibt.
Und Orchestern, ja, natürlich absolut, Struktur absolut. Von Orchestern, ja, die absolut. Erwarten was. Und du bist wirklich immer wieder gegen diese Wände gerannt. Mhm. Mal hast du versucht, sie zu umgehen, dann hast du dich selbst nicht glücklich gemacht.
Mhm, stimmt.
Wie gehst du heute mit diesem System um, von dem du so oft einen auf die Fresse gekriegt hast, dem du dich aber auch angepasst hast und dich selbst verloren hast? Also wie machst du das heute?
Also mich anpassen, also ich glaube, Oper und Kunst im Allgemeinen ist immer Teamwork. Deshalb, ich glaube, anpassen ist kein böses Wort im Sinne von, ich würde sagen, nicht anpassen, sondern mit Menschen zusammen arbeiten oder mit Menschen, weil wir sind eigentlich am Ende, ich bin nur gut, wenn die anderen gut sind. Deshalb ist für mich die Flexibilität gar kein Schimpfwort. Nur mich verbiegen, das mache ich nicht mehr. Und weil ich glaube, davon hat niemand was, weil da bin ich auch nicht mehr gut. Und dann davon hat auch das Publikum nichts. Und aber ich sage mal so, der Unterschied zwischen mir mit 25 und mir heute ist, dass ich damals wahnsinnig wütend war darauf, warum die Welt es nicht zulässt und aushält und nicht interessiert ist an Vielfalt, wie sie so immer so tut. Und heute habe ich viel mehr Empathie dafür, dass ich verstehe, warum die Musiker so sind. Weil wenn man 25 Jahre lang jeden Tag 6 Stunden übt, um überhaupt eine Stelle zu bekommen, muss man so sehr, so viel aufopfern und so selbstlos auf einer bestimmten Ebene sein, dass man es nur machen kann, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich ein kleiner Teil von einer Tradition, die größer ist als man selber. Und ich, wenn ich heute Widerstand habe von einem Orchester oder von einzelnen Menschen, gehe ich damit, glaube ich, viel verständnisvoller um und nehme das nicht so persönlich, weil ich verstehe, wenn man 30 Jahre lang hört, nur so ist es richtig. Und wenn jemand kommt, der sogar eventuell jünger ist als man selber, dass man das erstmal ablehnt, ist menschlich. Und für diese Menschlichkeit habe ich Empathie. Und das meine ich ohne jetzt Überheblichkeit oder Arroganz. Ich verstehe einfach, dass es meine Aufgabe ist, sie zu überzeugen, mit mir auf eine Reise mitzugehen, statt sie zu zwingen dazu. Und das ist ein großer Unterschied. Aber was ich trotzdem finde, ist, dass unsere Aufgabe, ob es jetzt Dirigenten, Regisseure, einzelne Instrumentalisten, Sänger, ist, immer die Geschichte des Stücks aber aus unserer Sicht zu erzählen, weil nichts anderes berührt das Publikum.
Aber ist das vielleicht auch so, dass man sich damit abfinden muss für sich selbst erstmal, dass man dieses Ziel, Teil des Systems zu sein, vielleicht gar nicht mehr als Ziel für sich selber ausgibt. Also das ist etwas, was ich gemerkt habe an mir. Ja, also als junger Student, da habe ich gesagt, ich will mal für die Welt am Sonntag schreiben oder für die FAZ schreiben oder ich will mal einmal einen Film fürs ZDF machen. Ja, dann war ich bei der Welt am Sonntag in der Redaktion, dann war ich und habe für die FAZ geschrieben, dann habe ich für das ZDF einen Film gemacht und habe gemerkt, es war für mich ganz oft auch entzaubernd und ganz oft bin ich eben auch in diesem System an die Grenzen meines kreativen Wollens gestoßen. Absolut, ja? Absolut. Also da wollte ich was und habe gemerkt, nee, hier komme ich nicht weiter, weil die Grenzen dieses Systems, das ich eigentlich als Ziel ausgegeben habe, schränken mich in meiner individuellen Entfaltung total ein. Dann gab es so diese Phase, und ich glaube, da bist du jetzt gerade drin, dass man jongliert hat und gesagt hat, ich bin zwar in diesem System, ich akzeptiere das, auch ein Spiel auch mit diesem System. Oder nee, erstmal hat man gegen das System gespielt. Ja? Und dann hat man gesagt, muss man auch gar nicht, sondern man kann mit dem System spielen, aber man nimmt sich auch die Freiheiten, sozusagen selbst was zu machen. Du hast ein eigenes Orchester, ich habe eine eigene Seite. Man sozusagen schafft sich eigene Systeme, in denen man hofft, andere neue Regeln zu schaffen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, weil dann wird man unabhängig. Also so ging es mir jedenfalls und sagt, okay, wenn jetzt die Oper in Warschau fragt, dann aber bitte hauptsächlich auch zu meinen Bedingungen. Ist das etwas, wo du dich mit identifizieren kannst?
Ich würde gar nicht so sehr von Bedingungen sprechen, sondern ich würde eher von Konstellationen. Ich glaube, das System ist eher so ein bisschen so ein abstraktes Wort, weil es ist, sind letztendlich Menschen. Und ich meine, mein Glück und, also sag ich mal, und Fluch zugleich war, dass ich sehr, sehr, sehr früh sag ich mal, ziemlich gehypt war und, sag ich mal, von der sozusagen Spitze des, dieses Musikbetriebs was kosten durfte, um zu merken, dass Prestige einen nicht glücklich macht.
Und auch diesen Stempel gleich gekriegt hast, ne? Also da kommt das Enfant Terrible, da kommt erstmal der eigene Malerdeuter, da, da kommt der Revolutionär, da kommt der Unangepasste. Ne?
Und vor allem, ich kann mich erinnern, sogar nicht, also erstmal mit 19 habe ich diesen Preis beim Malerwettbewerb bekommen und war ich plötzlich so das große Versprechen. Und genauso aber 10 Jahre später oder sogar mehr bin ich eingesprungen in der Wiener Staatsoper mit der Toten Stadt und wurde am nächsten Tag gehandelt als der nächste Leonard Bernstein und ich dachte mir, oh Gott, das ist das Schlimmste, was mir je hätte passieren können, weil von dem Podest kann man nur stürzen und zwar ziemlich schnell und ziemlich doll. Und
da kam dann ja auch die nächste Tosca, die Staatsoper.
Ja, und Fledermaus und alle möglichen Katastrophen. Und ich sage mal so, das Problem, erstmal ein großes Problem, was wir haben im Allgemeinen in der Branche, ist, wir reden nicht gerne über Scheitern. Und jede, also man schaut nur auf die Instagram-Seiten von anderen und hat das Gefühl, dass Leben und Karrieren bestehen nur aus Highlights. Und jeder denkt, oh Gott, warum ist es bei mir nicht so? Aber eigentlich haben wir gar keinen Scheitern-Sprechkultur, dass wir wissen, also jede von uns, von den Stars, von den Studenten bis zu den Stars, jeder scheitert, jeder hat Krisen. Und die Menschen sind zu eitel, zu ängstlich, aber auch, um darüber zu sprechen. Und das System lässt auch nicht zu. Du musst immer irgendwie jemandem nur erzählen von deinen Erfolgen. Wir haben aber alle auch Misserfolgen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass der Ort, wo ich tätig bin, macht mich nicht glücklich, sondern die Konstellation mit anderen Menschen, mit denen ich gemeinsam einen Weg gehen darf, wo man sich verletzbar machen kann, wo man wirklich ehrlich und offen und sich wirklich die Seele und das Herz öffnen kann und gemeinsam musizieren kann, das sind die Konstellationen, die letztendlich erstmal fürs Publikum Sinn machen, aber auch für mich zur Entwicklung und zu führen. Und es war ein Glück, dass ich früh wusste, das Prestige ist nicht mein Ziel, sondern die sinnvolle Konstellationen.
Aber diese Entdeckung und dieses Wissen entsteht tatsächlich, glaube ich ja auch, was du sagst, auch im Scheitern tatsächlich und auch in der Konfrontation mit dem Scheitern. Das ist ganz interessant. Ich habe ja dieses Buch geschrieben mit Franz Welser Möst, der als junger Dirigent in London war und ich glaube, die Höllenjahre erlebt hat. Ne? Da gab es dieses Word of Friends Worse Than Most oder sowas ähnliches. Ja? Und er hat auch gesagt, eigentlich war er bereit zu sagen, ich schmeiß den ganzen Kram hin, ist da immer irgendwo am Strand spazieren gegangen und sagt dann, aber das waren eigentlich die Momente, wenn er ehrlich zu sich ist, wo er am meisten gelernt hat, ja? Also wo auch die Grundlage für eine Karriere gelegt wurde. Was hast du in dem, was man Scheitern nennt, ist ja gar nicht unbedingt Scheitern, sondern am Gegeneinander von Auffassungen vielleicht gelernt? Welche konkreten Konsequenzen hast du aus diesen Momenten gezogen?
Also ich habe viele Konsequenzen, ich habe wirklich tatsächlich am meisten aus Krisen gelernt, das stimmt. Ich habe aber auch, sage ich, Dinge gelernt, die vielleicht sogar widersprüchlich klingen. Also ich habe erstmal gelernt, dass ich mich unbedingt treu bleiben muss, weil wenn ich mir nicht treu bin, bin ich auch schlecht. Aber ich habe gleichzeitig gelernt, dass Kompromiss kein Schimpfwort ist. Und dass ich mir treu bleiben kann und trotzdem auf andere Menschen eingehen kann. Aber letztendlich im Musizieren ist Empathie das Einzige, was, oder in der Kunst oder im Leben, aber auf jeden Fall, wenn man mit anderen musiziert, wenn man will, dass die Menschen sich öffnen, ist Empathie die absolute Basis. Und deshalb habe ich aus den Krisen gelernt, an mir selbst zu arbeiten, mehr Menschen zu sehen und mitzunehmen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, dass eine Konstellation, wo ich von vornherein weiß, dass ich mich selbst verbiegen muss, damit sie funktioniert, nicht sinnvoll ist, weil ich am Ende nicht gut sein werde.
Das ist, glaube ich, was ich auch eben meine. Man muss auch Sachen gehen lassen können, ne? Wo man früher Absolut. Geträumt hat, das wäre das große Ziel. Und wenn man erkennt, nee, eigentlich sind das Strukturen, die mich einengen, das ist gar nicht das große Ziel. Das ist ja auch eine eigene Erkenntnis.
Absolut. Die man schafft, ich hatte nie Ziele, die mit Prestige zu tun hatten. Also ich hatte nie Ziele.
Hast du nie als Kind gedacht, oh, ich will mal unbedingt, weiß nicht, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigieren? Ich, doofes Beispiel jetzt, aber so.
Nee, ich habe eigentlich mein großer Traum, der vielleicht demnächst in Erfüllung geht, darüber darf ich aber nicht reden, war in der BBC Proms mal zu dirigieren, okay. Weil dort habe ich sehr viele Konzerte als junger Mensch erlebt. Und das war einfach für mich wie so eine Art nach Hause kommen, weil dort habe ich Musik gelernt und ganz viele Stücke zum ersten Mal gehört. Und ich hatte immer Träume von Stücken. Ich habe immer geträumt, ich will unbedingt die siebte Male machen. Ich will unbedingt, weil dafür bin ich Musiker geworden. Ich will unbedingt, ein bestimmter Komponist von einem bestimmten Komponisten, den ich entdecke, die Stücke lernen und aufführen dürfen. Ich hatte immer Träume, Stücke aufzuführen. Und natürlich als Dirigent ist man darauf angewiesen, dass jemand dich fragt, das zu tun. Aber so mit irgendwelchen berühmten Konzertsälen oder berühmten Companies, das war irgendwie, weil ich weiß, mit Orchestern ist das so, natürlich habe ich riesen Respekt vor diesen großen Orchestern, die sind wahnsinnig gut, die haben auch manche mehr als andere eine eigene Identität, einen eigenen Klang, eine eigene Geschichte, die ich wahnsinnig respektiere. Am Endeffekt zwischen Dirigent und Orchester geht es nur um Chemie. Wenn die Chemie stimmt, dann ist es ganz toll und dann dirigiere ich lieber ein Orchester, was vielleicht vom Prestige gesehen wird als weniger berühmt, wo man aber das Gefühl hat, man will sich gegenseitig, dann ist das Ergebnis besser als mit einem Orchester, was on paper berühmter ist, aber wo es die Chemie nicht passt und dann hat niemand was davon.
Kommen wir jetzt mal zu neuen Konstellationen. Also du warst, wie gesagt, GMD in Bremen, hast dann gesagt, ich bin jetzt aber wieder frei und hast dich weiterentfaltet, hast viel komponiert auch selber. Bist eigentlich mal fast ganz ausgestiegen aus diesem ganzen Dirigierkram, um wahrscheinlich auch
ganz ausgestiegen nie, aber einfach freischaffen gearbeitet.
Genau. Ja. Und jetzt kommt plötzlich wieder so eine Stelle, GMD, Warschau, wo man denkt, why the fuck tust du dir das an?
Das habe ich mich auch am Anfang gefragt. Es kam völlig plötzlich. Ich habe hier in Wien in der Staatsoper die Salome dirigiert und hatte eine wunderschöne Begegnung mit Tomasz Konieczny, der Bassbariton, der dort Johannan gesungen hat. Und ein paar Wochen nach der Aufführung hat er mich angerufen aus dem Nix und hat mich gefragt, ob ich einspringen will in seinem Festival in Sopot, Baltic Opera Festival, um eine Salome zu dirigieren. Weil sein Dirigent ausgefallen ist und das habe ich gemacht und das war ein wahnsinnig schönes Projekt mit ihm und plötzlich kam auf mich einen sehr sympathischen Herrn zu, der in der Produktion der Bühnenbildner war und hat mir gesagt, ich bin der designierte Intendant der Warschauer Oper, der polnischen Nationaloper und schätze deine Arbeit und würde gerne mit dir reden, weil wir suchen einen neuen GMD für die Warschauer Oper, ob du dich dafür bewerben willst. Und ich habe mich wahnsinnig bedankt und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, weil es ist nicht, weil ich fühle mich sehr geehrt. Das ist
eine gute Ausgangsposition, um den Job nachher zu kriegen.
Ja. Weiß ich nicht, es war gar nicht berechnet, es war einfach nur so überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich war total glücklich mit meinem Mission von Komponieren und Dirigieren und war happy mit meiner Freiheit und ich wusste auch, ich kannte Polen wenig, ich kannte ihn kaum. Es war überhaupt nicht das, was ich vorhatte. Und erst durch die Begegnung mit ihm und durch die Gespräche und dann durch die Begegnung mit dem Haus und letztendlich durch die Begegnung mit dem Orchester, was natürlich mein Hauptpartner ist, also ich sage mal, der Intendant und das Orchester sind die zwei wichtigsten Partner für ein GMD, habe ich gesehen, dass das, wofür ich stehe, wirklich gewollt ist. Und ich habe gemerkt, es ist keine Stelle, ich hatte nach Bremen mehrere Angebote, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie suchen einen GMD und es könnte ich sein oder jemand anderen. Ich hatte das Gefühl, in Warschau, die wollen genau die Dinge, für die ich stehe. Und das ist ein großes Geschenk.
Jetzt musst du uns mal kurz mitnehmen, weil Warschau liegt für uns ja nicht sozusagen im Epizentrum des Operngeschehens. Also jedenfalls für mich lag das bislang nicht darin. Es war ein Haus, was relativ traditionell seine Arbeit gemacht hat und das jetzt aber, wie du gesagt hast, einen neuen Intendanten bekommen hat. Einen Menschen, der vorher ganz anders tätig war, glaube ich. Ne? Was hat er gemacht?
Der war, also er war Bühnenbildner und Architekt.
Und hat
Boris Kudlitschka,
genau.
Ein sehr erfolgreicher Bühnenbilder, hat auf der ganzen Welt mit großen Regisseure gearbeitet, sehr erfolgreich und ist irgendwann Richtung Architektur gewandert und sehr, sehr erfolgreich war als Architekt. Und er war sich auch erstmal nicht sicher, dass er das will, aber das Tolle mit ihm ist, dass es, ich meine, oft zwischen Dirigenten und Intendanten geht es sehr viel um Macht und es geht sehr viel um Zuständigkeiten. Und mit Boris geht es nie um Ego und um Macht, sondern nur um die Sache. Und er hat diese Stelle selbst angenommen, nur weil er wirklich möchte, dass Warschau das spannendste Opernhaus Europas wird.
Also man muss sich das so vorstellen, diese Stelle war vakant und dann hat man gesagt, hier machst du das. Und er hat gesagt, also eigentlich nötig habe ich es nicht.
Null, aber, genau. Er wollte das ganz lange nicht und hat dann gesagt, ich mache es nur, wenn ich wirklich was Besonderes da machen darf. Und das, dafür würde er auch berufen. Und das macht, ich meine, das ist sensationell, was er jetzt in einer Spielzeit schon geschafft hat. Er hat natürlich erstmal eine Spielzeit übernommen, die schon geplant war. Aber die nächste Spielzeit, ich meine, die Hälfte der Spielzeit war ausverkauft nach 4 Tagen. Es ist, also er hat die spannendste Regisseure aus der ganzen Welt geholt. Wir haben einen neuen Casting-Mensch, der ganz, ganz tolle Sänger jetzt engagiert. Das wird wirklich ein spannender Ort. Und vor allem das Tollste ist, man merkt, dass die Stadt das will. Man merkt, es gibt ein Publikum, was durstig ist, nicht nur nach Qualität und nach Exzellenz, sondern auch nach Erneuerung, nach dem Unbekannten. Und das ist das, was mich sehr reizt.
Was bedeutet das konkret? Also worüber habt ihr euch ausgetauscht, wenn ihr beiden da sitzt und sagt, okay, wir wollen jetzt diese Oper restarten oder resetten? Was sind die Komponenten, wo ihr gesagt habt, das brauchen wir, das ist für uns die DNA der zukünftigen Oper in Warschau, das
für mich
es so
ganz,
vielleicht anders
ganz,
nicht gibt?
Ja, ganz entscheidend ist neue Musik, neue Stücke, neue Stoffe. Also das ist, ich weiß, das ist vielleicht eine etwas radikale Meinung, aber ich bin der Meinung, dass 90% der neuen Musik der letzten 100 Jahren hat das Publikum komplett verscheucht, weil das ist Musik, die kein Mensch hören will, die niemand berührt, ist mit Ausnahmen, mit großen, tollen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Musiktheater ist in Richtung Musical gewandert, weil dort finden Stoffe statt in einer Ästhetik, die viele Menschen anspricht.
Ja, weil die wahre Klassiker auch in der Popmusik stattgefunden hat.
Genau, ganz genau.
Also John Lennon ist der Klassiker im Gegensatz zu Wolfgang Riem wahrscheinlich.
Absolut, und für mich ist John Lennon auch mit Abstand der größte Künstler der 60er und 70er Jahre und ich kenne keinen Komponisten, vielleicht Paul McCartney, aber kein Komponisten.
Ich habe es dir Salome-mäßig auf einem Silbertablett serviert, dass du das nochmal unterbringen kannst.
Ja, aber das ist, ich sage mal, für uns war ganz klar, damit Oper relevant bleibt, ich meine, keine Kunstform kann relevant bleiben, wenn sie nur alte Stoffe aufspült und wieder rekreiert. Und das war unsere sofort eine Einigung, dass das ein riesen Baustein sein wird, dass wir neue Opern machen, dass wir moderne Musik machen. Aber ich sage immer, Musik, die Menschen erreicht und Menschen berührt, nicht Avantgarde-Musik, die nur den Kopf herausfordert. Und das ist die Sinnlichkeit, ist mir wahnsinnig wichtig. Und die Stoffe, die Menschen wirklich in unserer Zeit tangieren und gleichzeitig die, sag ich mal, die Referenzstücke, die Kanonstücke auf höchstem Niveau mit spannenden jungen Talenten, neue Talente, gemischt mit bekannten Leuten, aber dass wir auch Warschau als Ort, dass Menschen vielleicht sich gewöhnen, dass Warschau ein Ort ist, wenn man was Risiko erleben will, wenn man Menschen, die man noch nicht kennt, kurz bevor sie Weltkarriere machen, erleben will, geht man nach Warschau.
Risiko ist ja eh auch so ein Thema, ne? Also Risiko reden alle von, aber es einzugehen ist ja auch so was anderes, ne? Wie schlägt sich das bei euch im Spielplan konkret ab? Also erzähl uns doch mal, was steht denn jetzt an für dich nächste
Saison? Also in unserer nächsten Spielzeit, wir haben natürlich bekanntere Stücke, also ich dirigiere zum Beispiel eine neue Produktion Salome, dann machen wir Katja Kabanova von Janacek, aber wir haben auch eine neue Oper, die heißt Mothers of Kherson von einem ukrainischen Komponisten, mit der wir die Spielzeit starten. Spannend ist, wir haben jetzt eine symphonische Reihe gegründet, die es noch nie in der Oper gab und ganz viele Stücke, also ich fange an zwar mit der zweiten Mahler, weil Mahler ist mein...
Auferstehung.
Ja, ist Auferstehung, ist auch symbolisch, aber Mahler ist auch natürlich mein musikalisches Zuhause. Aber wir haben so viele Komponisten, Uraufführungen, unbekannte Komponisten, die absolut ein Risiko sind, weil die Menschen natürlich erstmal uns vertrauen müssen, dass das, was wir im Programm, ins Programm tun, spannend ist. Aber ich glaube, es, wenn irgendein Mensch behauptet, er hat irgendeine so eine Tricklösung, was ist dein Schlüssel zur Erneuerung, dann ist es für mich ein Charlatan, weil es ist immer eine Mischung von vielen Faktoren. Es sind spannende Mitwirkende, die wir, auf die wir riskieren, Sänger, die zum ersten Mal spannende Rollen singen, neue Werke, neue Komponisten. Ich glaube, die Mischung von Dingen, die schon, wie soll man sagen, geprobt sind oder erprobt sind und mit Mischung Dinge, die vollkommen, wo der Ausgang vollkommen offen ist. Und das ist unser Weg.
Ich glaube, dafür stehst du ja auch. Also dieses Risiko nochmal, das bedeutet ja auch immer die Möglichkeit, scheitern zu können.
Absolut.
Ja? Und scheitern anzugucken, kann ja auch was Spannendes sein. Ja? Also die Lehre, was wir eben schon gesagt haben, der eigenen Biografie im Scheitern, ja, kann ja auch im kollektiven Publikum Teil sein.
Absolut.
Ja? Also wenn man nach dem Scheitern einen Weg nach vorne sieht oder woanders hinsieht, dann ist man Teil einer Entwicklung. Und das ist ja, ja viel spannender, als Teil des Immergleichen zu werden.
Und vor allem auch in der Art der Aufführung. Ich meine, du kennst ja, wie ich dirigiere. Bei mir so immer so Leute sagen, ja, aber da gab es 3 Schmissen. Und dann sage ich, mein Gott, also Menschen zahlen kein Geld, um in eine Aufführung zu gehen, nur damit sie perfekt zusammen ist. Da können sie sich zu Hause die Platte anhören. Es geht nur darum, dass wir im Moment riskieren. Das ist die einzige Berechtigung für eine Live-Aufführung, die so viel Geld kostet und so viele große Talente mit viel Erfahrung beanspruchen, ist, dass wir in dem Moment etwas probieren, und ich betone probieren, was nur einmal stattfinden kann. Und natürlich ist ein Teil davon ist das Risiko, man macht sich verletzbar, man riskiert mit der Möglichkeit, dass es gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Und dieser Zustand des Risikos, auch im Erfolg, ist der einzige, der wirklich wahrhaftig ist. Und ich glaube, wichtiger als alle Konzepte für die Spielzeit ist, dass die Aufführungen selbst von Risiko und von Wahrheit geprägt sind.
Du musst gleich los. Ich habe 2 kurze Fragen.
Bitte. Noch.
In Deutschland diskutieren wir ja momentan ganz offen so diese, ja, oft Rivalität an Stadttheatern zwischen eben Intendanz und GMD.
Ja,
also das gab es auch bei Backstage immer wieder diese Diskussion, dass die Dirigenten sagen, ey, ihr nehmt uns mit unserer musikalischen Wichtigkeit nicht ernst genug. Und die Intendanten sagen, ja, aber ihr kümmert euch eben auch nicht ums Haus, weil ihr seid dauernd draußen und dirigiert in der Weltgeschichte rum.
Mhm.
Ist das, was du in Warschau siehst, jetzt etwas, wo du sagen würdest, das ist eine Konstellation zwischen GMD und Intendant, wie sie ideal ist?
Absolut, absolut. Aber das, was du gerade, die 2 Vorwürfe, die du gerade beschrieben hast, sind beide richtig. Also Dirigenten hatten früher ein Haus und haben sich dort dem gewidmet. Heute haben sie 4 Orchester und dirigieren 100 Vorstellungen im Jahr. Das habe ich noch nie verstanden. Ich finde den Touristen GMD nicht besonders sinnvoll. Also ich mache jetzt Warschau und das ist meine Haupt. Ich mache natürlich Konzerte woanders und komponiere auch dazu. Ich habe sehr, also teile das, aber ich widme mich erstmal dieser Aufgabe. Und das ist auch wichtig, dass ich meine, die Möglichkeit, also der Dirigenten denkt, dass sie die Möglichkeit haben, überall zu dirigieren, ist mir ein Rätsel. Gleichzeitig stimmt es natürlich, dass man oft mit Menschen in dieser Branche zu tun hat, mehr und mehr, wenn ich so frech sagen darf, die von dem Metier wenig Ahnung haben. Und es geht nicht um, was ist wichtiger, Musik oder Regie. Ich finde diese Diskussion total dumm. Es geht am Ende um Qualität. Und die Auseinandersetzung muss auf einem viel höheren Level stattfinden. Ich finde, also diese Diskussion über, ist die Musik wichtiger, indem dann Sänger vorne stehen dürfen, damit man sie besser hört oder man die Noten so spielt wie vor 200 Jahren oder nicht, das ist alles wahnsinnig dilettantisch. Letztendlich geht es immer um den Sinn des Werkes, den wir aufführen wollen. Und ich würde mir einfach wünschen, so wie bei Intendanten, wie auch bei Dirigenten, dass das Ziel der Diskussion nicht ein Ausfechten von Egos und von Machtpositionen wird, sondern ein, wie machen wir dieses Stück auf eine Art und Weise, die absolut heutig ist und stattfinden muss für das Publikum. Und ich glaube, das ist das, womit ich so viel Glück habe, weil ich glaube, in meiner Diskussion mit Boris Kudlitschka in Warschau geht es wirklich nur darum, wie machen wir, also sorry, wenn ich so sage, einfach richtig geiles Musiktheater.
Wir werden uns das angucken. Übrigens, das, was im Hintergrund quietscht, ist mein Kühlschrank, liebe Leute. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir hier irgendwas quälen oder sowas. Das ist der ganz normale Kühlschrankgeist, den wir haben. Letzte Frage.
Bitte.
An den Liverpool-Fan.
Yes.
Joel Gamzu, wer wird Weltmeister?
Ach,
oder
so.
Interessiert dich das überhaupt nicht?
Naja, das Problem ist, ich bin seit 30 Jahren England-Fan und das ist natürlich eine ziemlich undankbare Aufgabe. jedes Mal hoffen wir, jedes Mal sind wir enttäuscht.
Ja.
Ich glaube, es wird diesmal genauso sein.
Wir werden es sehen. Und wir trösten uns in Warschau, gehen in die Oper. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Axel.
Auch wenn
immer
wir heute
Freude
mal nüchtern gesprochen haben. Es war hoffentlich erträglich für euch da draußen. Danke dir, Joel.
Danke dir.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com. Und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.